Swiss und Arm sind wirklich da. Komm nicht immer klar. Schalalala, was sie sagen ist immer wahr. Ja, das sind Swiss und Arm. Swiss und Arm.
Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind hier heute aus dem Funk-Fernsprechbüro auf der Reeperbahn im Westen von Deutschland. Ich sitze hier zusammen mit meinem Freund Christian Harms und wir nehmen einen Funk-Aufzeichnungscast, wie die Amerikaner, die Schweine, die Westis sagen, auf. Christian, wie geht's dir?
Möchtest du wissen, wie es mir wirklich geht? Oder
ich möchte wissen, wie es dir wirklich geht.
Gut, ich freue mich auf Urlaub. Wir haben Sonntag, für alle, die jetzt erst einschalten, weil ich glaube, wir kommen ja Samstag oder so diese Woche.
Genau.
Wir haben jetzt Sonntag, ich fliege morgen in den Urlaub. Ich kann jetzt auch sagen, wohin, denn wenn der Podcast rauskommt, dann bin ich fast wieder auf dem Weg zurück nach Malta.
Malta.
Da freue ich mich sehr drauf.
Wow.
Und ich habe eine Frage, was für eine wilde Dialektmischung war das gerade? Ist das dein Heimatdialekt?
Das ist wirklich dieses originale Schweizerdeutsch aus der Ostschweiz.
Aus der Ostschweiz,
was wirklich die Leute ganz im Osten der Schweiz fast schon in Österreich reden.
Mhm.
Das ist eine ganz unerschlossene Bergregion, wo ich herkomme.
Super interessant.
Wo meine Wurzeln sind. Sag mal, bist du am Handy gerade, wo ich das erzähle, oder
nee,
was?
Nee, ich bin am iPad, weil ich nach interessanten Themen suche, wenn dir wieder die Luft ausgeht.
Ich habe so viele gute. Ich habe so viele gute, Christian. Mach dir mal darüber keine Sorgen. Ich bin hier jetzt.
Ich notiere mir das. Gute Themen.
Ich habe sie alle.
Wärmer.
Und da mach dir keinen Kopf. Ja, Christian, also in Urlaub. Ja, ich habe tatsächlich...
Aber du kommst ja von irgendwo her. Wie geht's dir denn überhaupt?
Soll ich erzählen?
Ja, erzähl mal. Du warst doch weg, ne? Georgien.
Genau, unser Video ist ja jetzt schon draußen, deswegen kann ich es erzählen. Wir waren in Tiflis, Georgien, Christian. Und ich habe einfach mal wieder neu verstanden, warum mich dieser Ostblock so reizt. Und es ist einfach auch diesmal so gewesen. Du bist in dieser Stadt, abseits der Touri-Orte, sag ich mal, an denen wir natürlich auch waren. Aber abseits davon...
Wie lange wart ihr denn
noch? Wir waren knapp eine Woche da.
Mhm.
Ist das so eine wilde Stadt mit so unfassbar viel Talent, Dicker. Und so rohes, ungeschliffenes Talent. Was da auch einfach keine Chance hat, nach oben zu kommen, weil die eine Regierung haben, die irgendwie aus Oligarchen besteht. Auch die... kein Geld für Kunst ausgibt, schon gar nicht für subversive Kunst. Und dann hast du da diese jungen Leute, die einfach so wild sind und so geil und so ausgecheckt. Digga, es ist, ich war richtig überrascht.
Das ist genau das, was ich meinte, was sich dann immer bei Konzerten entlädt,
ja,
in dieser Art Ländern.
Ja. Jeder spricht Englisch. Digga, irgendwelche kleinen Kids, Alter, kommen zu dir an. Das war lustig, da waren wir Fußball spielen, die konnten. Also, wir sind so ein Friedhof rund. Und die Stadt ist ganz kurz, die Stadt hat so verschiedene Vibes, ne? Dadurch, dass es ja echt schon sehr weit im Osten ist, sehr südlich auch, also es ist auf einem Breitengrad mit Rom. Da sind wir so ein Friedhof rund. Die Stadt liegt in so einem Kessel, also in der Mitte und dann die Berge hoch, so an den Seiten. Und da sind wir den einen Tag von diesem Friedhof hoch und dann hast du da so sehr grün alte Häuser, runtergerockt 3000. Und du denkst, ich war noch nie da, aber so stellst du dir irgendwie Rio vor.
Mhm.
Dann bist du an anderen Orten in der miesesten Platte, denkst du, ja Mann, Tschetschenien. Dann bist du auf einmal in so großen Straßen, denkst du, Digga, das ist doch Barcelona hier.
Mhm.
Also ich habe noch nie eine Stadt gesehen oder ich war noch nie in einer Stadt, die du so irgendwie nicht kategorisieren konntest. So, ja, das ist wie Lissabon oder das ist wie Kiew. Nein, das ist wirklich... Eine ganz, ganz spezielle Stadt, hat auch unfassbar krasse Leute. Auch die Leute, die wir da hatten, die mit uns alles gemacht haben oder für uns alles organisiert haben. Was für krasse Leute. Schöne Grüße an Nino. Also richtige Motherfucker und irgendwie so eine geile Kunstszene aber auch. Und Digga, wir waren irgendwo in der Platte unterwegs. Und dann kommen auf einmal so Typen an, in so einem alten, runtergerockten Mercedes E-Klasse. und machen so einen Burnout auf so einer Hauptstraße. Und wir so hingegangen, hey, wir wollen fürs Video, wir wollen wollen Burnout aufnehmen. Die so, ja, warte mal. Fahren auf so eine Dings. Fahren
mit frischen Reifen drauf?
Nee, eben nicht. Fahren auf so eine Einkaufszentrum, runtergerockten Parkplatz. Und der eine sagt so, hey, steig mal ein. So, einer von euch.
Zu dir.
Seine zwei Kollegen steigen aus. Wizzy war da. Wizzy, ja, ich will. Diggi, dann macht der da Donuts, Alter. So, ich seit 5, 6, 7 Jahren, ne, ich glaube, nee, länger, seit wir gegen die suchen, Marin und ich, Leute, die Donuts machen. Alle immer, oh nee, meine Reifen und schwierig und bla bla. Wahrscheinlich wird jetzt jeder schreiben.
Ist aber auch schwierig mit Allradantrieb, also muss man auch mal.
Diggi, ey, da macht der da Donuts. Entschuldigt meine Sprache, fick diesen Untergrund da vor diesem Einkaufszentrum, wirklich komplett kaputt. Wizzy drin sagt, boah, ist das geil und so weiter. Und ey, wir haben einfach Aufnahmen, wo jemand Donuts in der Plattenbausiedlung macht. Und es ging nur so. Ne? Dann waren wir in einer Wrestlinghalle.
Das ist geil.
Die wurde gebaut 1904 von Deutschen.
Aber Wrestling, also Ringen, also Wrestling,
Ringen
oder,
genau,
oder Show Wrestling?
Ringen,
okay.
Im 1904 von Deutschen irgendwie gesponsert. Keine Ahnung warum. Und es ist einfach immer noch genau die gleiche Halle.
Mhm.
Digi, einfach nur Eisen zum Stemmen. Eine Halle mit so einer Kuppel, alles runtergerockt. 3 Generationen von Trainern, ganz junger, Mittelalter und der OG, ein ganz alter. Junge Typen, Digga, eine Kraft. Alle aber so Englisch, ey, what kind of music you doing? Auch reden so. Digga.
Do you know Schlager?
Ja, aus der Halle kommen Olympiasieger.
Mhm.
Weißt du? Also geisteskrank. Dann ringen die da, am Ende machen die noch so Drills, Digga, gehen so, ziehen sich so Seile hoch in die Kuppel, aber nicht mit Beinen, ohne Beine benutzen.
Okay.
Und du denkst so, ey, Digga, wir sind einfach, also kein Wunder, dass wir auch so nicht mehr so krasse Sportler in gewissen Sportarten hier haben, weil es uns einfach hier so gut geht.
Also es ist doch gerade dieser Deutsche, ist gerade Meister im Schach geworden hier.
Genau.
Und der wird demnächst auch international antreten.
Ja, der also ist dann aber in so einer Halle ausgebildet
worden. Der wird auch in so einer Halle, weißt auch ohne du, Beine an die Decke.
Ohne Beine. Es ist einfach, du merkst einfach, dass alles dieses immer, ey, wir brauchen dies und Sauna und Kälte, das ist alles Schnickschnack. Bro, die Wahrheit liegt da, weißt du? Und die gehen da hin, die trainieren da 2-mal täglich, sind nur krasse andere Typen da auf dem Level. Und es wird bei allem so sein. Und georgisches Ringen ist auch ziemlich berühmt. Und es war einfach, und dann gehst du abends noch ein trinken, gehst in so eine Kulturfabrik, die aussieht wie Kampnagel. Draußen ganz viele Läden, Bars, voll. Da sind dann auch Touris und auch Digga.
Gibt es da so einen typischen Schnaps, ein typisches Bier, irgendwas, was so, wo man sagt, das trinkt man in Georgien?
Wir waren einen Abend dann noch im Laden von einem, da lief Techno auf Mittwoch und mit draußen am Wasser und ich habe keine Ahnung, da wurde mir so ein Schnaps, der hatte 67%. Ich war schon auf dem Level, dass ich gar nicht mehr nach dem Namen gefragt habe. Ich habe es dann einfach nochmal genommen. Und bin aber auch, also was das angeht, ne, wirklich schlecht. Also die Georgier, die können trinken und rauchen. Also das ist einfach, da wird gar nicht groß rumdiskutiert. Auf der anderen Seite, die Jungs mit den geilsten Veganladen gefunden, in dem sie jemals waren. So ein Wu-Tang-Laden, Wu Vegan oder so. Und es läuft nur Wu-Tang-Clan. Und gab unfassbar geiles veganes, Shawarma und so weiter im Pide und so. Also, Digi, wirklich, die Leute haben ja jetzt schon das Video gesehen. Es ist noch krasser, als wir es da einfangen konnten.
Wie ist es dort kulturell? Weil ich weiß, dass zum Beispiel genau da so Orient-Okzident, ist ja diese Grauzone. Du hast zum Beispiel über Georgien hast du direkt so Karatschai-Tscherkessien, so Südrussland.
Genau, Elbrusgebirge erstmal.
Da ist ja quasi maßgeblich Islam. Wie ist es in Georgien? Ist es so eine schräge Mischung? Es gibt ja so Länder, wo du so ein komisches 50-50 hast.
Georgien, also was ich mitbekomme, das ist wirklich einfach orthodox christlich. Mhm. Ich glaube orthodox, auf jeden Fall christlich.
Weil da trifft das ja so ganz krass aufeinander, auch sehr extrem.
Genau, aber dies ist nicht, also ich habe da nicht viele, sage ich mal, Muslimbrüder oder so. Also du hast natürlich auch Leute mit Kopftuch.
Ja.
Ist auch alles entspannt, ne? Also ist kein Ding, du siehst auch jüdische Menschen rumlaufen zum Teil.
Ja, nee, aber das ist interessant, weil du es da genau siehst, wo es da immer so kippt von da. Also dass es, genau, dass es so Mischländer gibt, aber dann teilweise gehst du von einem Land ins andere und dann dominiert die eine oder die andere Religion.
Ja, nee, ist sehr pießig, aber schon christlich geprägt und ja, auch eine, du kennst es ja, eine wahnsinnig laute Stadt. Dadurch, ja, dass es in so einer Glocke liegt, auch im Sommer, glaube ich, wahnsinniger Smog.
Ja, verbleite Zweitakter von...
ne, aber hast auch viele Teslas, ja, tatsächlich. Also es ist wirklich alles. Ich habe wirklich diese Stadt, ich dachte, boah, ist das geil. Und Georgien ist ja auch, gerade da im Norden, dieses Gebirge, du kannst da Skifahren. Ne? Es ist unfassbar hohe Berge. Du hast, im Sommer kannst du geil wandern. Du hast dann... bei Batumi hast du dann auch das Schwarze Meer und eine Küste, kannst schwimmen gehen und so. Also es ist wirklich, wirklich ein krasses Land und ich habe mich ein bisschen verliebt. Ich habe mich ein bisschen in dieses Land verliebt, weil es echt, es hat so eine Rohheit. Und ich merke so, weißt du, immer wenn Leute so gern irgendwie in die USA und nach Thailand und bla. Und ich merke einfach, wie mich der Ostblock einfach...
Was denn mit Albuquerque?
Albuquerque reizt mich natürlich, weil du da einfach warst und ich natürlich dieses FOMO-Ding habe, dass ich da auch sein muss. Aber ich merke einfach, wie es mich eher Richtung Osten zieht und in den Ostblock. Und das war ja, wie gesagt, da ist es auch sehr südlich. Ne? Es ist warm, Digga. Es war heiß, wenn es heiß war. Wenn es gegossen hat, hat es richtig gegossen. Aber... irgendwie ist das und es ist auch so eine ungesehene Gegend, ne? So.
Das ist, wir wären ja fast hingefahren vor ein paar Jahren. Total schade, dann ging das nicht. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, genau, wegen Armenien und dem Krieg, der dann da losging.
Und auch so Skater, ne? Wir haben so mit Skatern gechillt. Das ist dann mitten in so Hochhäusern, so ein geiler Skateplatz. Und dann reden sie mit dir, dass das eine Mädel, sie so, yeah, bro, you gotta try again, you know what I'm saying? Yeah, we smoke weed all the time. Und es war so, so geil. Und dann waren wir am letzten Abend noch...
Was sprechen die für eine Sprache?
Georgisch.
Aber auch noch Russisch? Oder war das...
Also ich habe nur Georgisch
gehört. War das... Sorry, das weiß ich gerade gar nicht. Georgien war nicht Teil der Sowjetunion, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, Georgien war sehr kurze Zeit mal eine eigene Republik. Sie waren vorher Teil des Zahnreichs.
Das ist unangenehm, dass ich das nicht weiß. Aber,
das ist sehr unangenehm. Aber ich gehe wie so ein Wessi halt.
Und ist das Georgisch Schreiben die kyrillisch oder lateinisch?
Nein. Bro, es ist eine Schrift, die so ein bisschen wie kyrillisch aussieht, aber viel verschnörkelter ist. Ganz, okay, ganz komische Schrift. Und das können auch Russen nicht lesen. Also die verstehen auch kein Russisch, wenn Russisch gesprochen wird.
Nee, das denken ja viele, sobald kyrillisch geschrieben wird, dass man zwangsläufig das auch versteht. Nee,
ist eine andere Schrift. Ist ja, ich glaube, Armenisch ist so ähnlich, aber auch eine andere Sprache. Und ja, einfach da, ne? So, so, so krass viel.
Ja, ich hab dich gerade unterbrochen. Du wolltest am letzten Abend, meintest du, habt ihr noch irgendwas?
Genau, so viel Talent da ist. Und es gab ja...
Ach, stimmt, das ist, sorry, das ist ein völlig eigenes... Das
bricht mich, ja, ich musste gerade mal gucken, die ganze Zeit,
Leute. Das sieht ja wild aus. Und das, ich wusste nicht, immer, dass das ein eigenes...
Und das macht er auch, wenn wir beide uns privat unterhalten. Der fällt einem immer rein, ja, aber ich war da und da und ich hab dies und ich mach das und den Song habe ich jetzt produziert. Und Leute wie ich, die halt auch einfach mal gern diese, sag ich mal, dieses Spotlight genießen. Achso, bist du fertig?
Nee, also sieht so auf den ersten Blick, würde ich es jetzt raten müssen, würde ich denken, sieht irgendwie aus wie irgendein Font in Hebräisch oder so.
Ja,
also
und ist auch, ganz ja, wilder. Es ist auf jeden Fall wild. Ja, genau, okay. Pass auf. Es gab neue Wahlen vor, ich glaube, einem Jahr, anderthalb Jahren, zwei Jahren, irgendwie so. Und da wurde eine pro-russische Regierung gewählt. Da gab es Proteste und dann hat diese pro-russische Regierung, und ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst, Regierung sozusagen verkündet, dass sie die Annäherung mit der EU aussetzen. Mhm. Und da gab es wahnsinnige Proteste, echt so zum Teil 300.000 Leute auf der Straße mit Barrikaden, mit wirklich Krieg. Und die haben diese Leute knallhart weggesperrt. Und jetzt ist es halt ein kleiner Haufen, der jeden Abend hingeht. Und es gibt so ein Mädel mit Locken, die ist ein bisschen das Gesicht. Und da war die Diskussion, ich meinte, ich würde gerne da hingehen zu dieser Demo. Da war halt die Diskussion, ja, dass die halt mit Kameras wirklich aufzeichnen, wer da hingeht. Und dass sie so halt auch ranzoomen an die Handys, Dicker. Die können, haben so eine Auflösung, die können ans Handy ranzoomen, gucken, wer, was du schreibst und so weiter und so fort. Und dann gab es ein paar Leute, die meinten, geht nicht hin, ist nicht so geil. Aber die Kontaktfrau, die wir da hatten, die meinte, doch, doch, ihr könnt das schon machen. Ich habe da schon oft mit Ausländern gedreht und so. Die haben sich dann alle aber vermummt. Das ist krass.
Ja.
und gehen dann da durch die Stadt und es war so heftig, weil es war wieder, wer war da? Es war wieder die akademischen Leute, es waren wieder die, vor allem Frauen. Digga, Frauen sind einfach immer mutiger als Männer, so sehr, sehr viele Frauen. Es waren die KünstlerInnen, es waren die Menschen mit Bildung, ne, so, und ich glaube, dass viele denen auch noch Sympathie geben, aber dass viele nicht mehr können, viele sind fertig. Die gehen da, glaube ich, jetzt seit 400 Tagen einfach jeden Abend vors Parlament.
Wie lange sind denn da die Regierungsperioden? Auch 4, 5 Jahre oder
ja, was? Ja, aber die drehen gerade alles dumm, um. Also okay. Die haben auch, unsere Kontaktperson meinte, da passiert eigentlich gerade genau das. Die war vorher in Moskau lange auch, hat da gearbeitet. Die meint, das ist absolut gerade das Russland 2001 Szenario. Ne? Mhm. Öffentliche Sender werden dicht gemacht.
Also wie in Belarus irgendwie.
Oh. Genau, Leute werden weggesperrt, ultralang für ja, Polizei irgendwie angegriffen. Dabei waren das irgendwelche schwarz vermummten Leute, wo man nicht mal wusste, zu welcher Behörde die gehören. Und
Polizeibehörde haben wir doch schon geklärt.
Genau, genau. Und sie wusste halt, sie meint, das ist gerade hier das Diktator-Playbook, was hier langsam abläuft. Ne? Und das ganze Energienetz, die ganze Tech-Netz ist alles an die Russen ausverkauft worden. Also die sind sehr pessimistisch da und das hat mich da auch wieder sehr gerührt, diese jungen und alten Leute zu sehen, die irgendwie an die Demokratie glauben und an die Freiheit und an die Kunst und an Bildung.
Ich kann immer überhaupt nicht, nur ein Zwischengedanke, du erzählst das so und ich denke immer so, ich gucke auf den Kalender und sehe 2025, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass diese imperialistischen feuchten Machtträume nach wie vor so Realität sind. Also egal, ob du jetzt nach Westen oder nach Osten schaust, und dass es Leute gibt, wenn du sowas erzählst von so Jugendlichen auf der Straße, dass quasi deren Freiheit, deren Souveränität des Landes, in dem sie sind, irgendwie durch sowas gefährdet sind. Nach wie vor. Das fühlt sich so kolonialistisch an. Nicht, dass ich damals gelebt hätte und wüsste, wie sich das anfühlt, aber du weißt, was ich meine. Es hat Bro, so einen komischen Beigeschmack.
Da war ein junges Mädel, mit dem ich mich unterhalten habe, die unfassbar ausgecheckt war. Die hatte auch im Ausland studiert und dann haben wir so auch über USA und da meinte sie, ey, du weißt schon, dass gerade Deutschland das demokratischste, liberalste, progressivste Land auf der ganzen Welt ist, sagt sie zu mir. Und ich so, okay, krass, weil das fühlt sich für mich gar nicht so an. Sie sagt so, doch, auch in der Außenwahrnehmung, Deutschland ist gerade das progressivste, offenste, demokratischste Land immer noch auf der Welt.
Wo ja, denn unterm Strich kannst du hier machen und sagen, was du willst.
So, ne? Und dann dachte ich, ja krass, und habe auch einmal mehr gedacht, ja, und das bewahrt sich halt auch nicht von selbst, sondern das liegt an uns, ne, diesen Status irgendwie zu verfestigen und zu unterstützen. Und das ist halt auch das, was du siehst. Ne? Also wenn du denkst, also jeder, der weggesperrt wird und von solchen Regimen.
Lange vor allen Dingen.
Jeder und jede, die weggesperrt werden, betreffen dich, Dicky. Ne? Und das ist ja immer das, du denkst, nee, hoffentlich machen sie das nicht. Okay, machen sie, aber das betrifft ja nicht mich. Dann machen sie das nächste, sagt so, okay, das. Du so, immer ab dem Moment, wo du dir jeden Tag anfängst, Gründe zu suchen, warum es dich nicht erwischen wird oder warum alles okay ist, sollst du dir eigentlich schon Gedanken machen, sagt sie. Und es hat mich sehr, sehr, sehr berührt, diese Leute zu sehen, die da immer noch gehen. Und die haben mir auch gesagt, es gibt viele, die einfach nicht mehr können, die fertig sind.
Also ihr wart dann auch da bei der
Demo? Wir sind zur Demo gegangen.
Und wurdet ihr irgendwie weggeschickt? Wurde ihr aufgelöst?
Nee, oder? Es war beim nee, gar nicht. Also okay. Die dürfen da schon noch hingehen, aber sie werden halt alle digi. Ne? Also wer da wirklich auch federführend ist, wird weggesperrt oder es werden Gründe gefunden. Das ist ja dann auch immer Teil. Okay. Und wir hatten schon am Flughafen, hat bei Martin auch so lange gedauert irgendwie, wir hatten schon so ein Gefühl so, hoffentlich waren wir da zu paranoid, aber es hat auch alles geklappt so. Ne?
Also bei der Ausreise.
Bei der Ausreise, genau. Ja. Aber wirklich, also so viel einfach beeindruckende Menschen habe ich da getroffen. Und es hat mich sehr, sehr, sehr berührt und ich bin dann auch jetzt bei diesem Video, was jetzt draußen ist, was ich jetzt zu dem Zeitpunkt, was wir noch nicht geschnitten haben.
Wie heißt der Song?
Heute dann nie wieder. Mhm. Ich freue mich, dass wir so ein irgendwie ein Zeitzeugnis irgendwie aus der jetzigen Zeit in Tiflis gedreht haben und das bedeutet mir was. Und das war auch damals unser Video in Kiew. Ne? Also Leute gucken heute noch linksradikaler Schlager und sagen, krass, das ist ein Jahr vor dem Krieg. Guck mal, wie geil es war. Guck mal, wie heftig es war. Und ich sehe es auch. Und
Vorkriegskinder, da sind wir.
Genau, wieder. Vorkriegskinder. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch gerade so ein Video gedreht haben.
Und was gibt's? Gibt es eine Story in dem Video? Ist das ein reines Lebensgefühl?
Nein, ich will einfach, ich will ein Video, oder ich wollte einfach die Menschen zeigen und den Ort zeigen und eintauchen und eben nicht als Tourist, sondern mit Menschen, die da herkommen, die an Orte kommen und Orte kennen, die du sonst normal nicht hinbekommst.
Also das war jetzt sehr euphemistisch ausgedrückt. Eigentlich wolltest du ein günstiges Videoteam, genau, mit unterbezahlten Leuten,
genau,
und nebenher ein bisschen Urlaub machen.
Genau.
Und
Sexurlaub.
Statt einfach dein Geld hier in Deutschland zu lassen.
Genau.
Hier gibt es auch Orte. Ich bin mir sicher, du findest auch in Bautzen irgendwelche Straßen,
ja,
wo du noch keine, oder keine Ahnung, in Husum, ja, wo es auch unberührte.
Ja, nee, Wasser. Es ist wirklich für mich, für mich war der Anspruch, ein Video zu drehen und Bilder zu zeigen, die du als Deutscher noch nicht gesehen hast.
Ich verstehe das.
Ja. Weißt du? Die du als Deutscher irgendwie nicht kennst, Orte und Menschen und Situationen. Und
das war eigentlich genau das, was wir in Mexiko gemacht haben. Du fährst woanders hin und egal, was du in einem Filmstudio für geile Sachen machen kannst,
genau,
aber wenn du woanders bist, passiert doch was anderes mit,
genau,
dir.
Und mit dem Unterschied, dass wir eine geilere Kamera mit hatten als
hattet ihr. Ja, wir hatten, ja, gar keine mit, wir haben uns eine vor Ort ausgeliehen.
Ja, und da merkst du schon, da kannst du nicht bei den Leuten dann dir auch noch Sachen leihen.
Du kannst ja auch nicht erwarten, dass die in Mexiko gute Technik haben.
Nee, Mexiko, nee, haben die Licht schon und so.
Nee, wir hatten Sonne.
Du weißt das Ding, ne? Als ich in den USA damals war, als Jugendlicher, haben sie mich gefragt, do you guys have light in Germany, TV? Yeah. Und ich so, no, we don't.
Das erinnert mich an meine erste Freundin damals, die ist nach der Schule nach Neuseeland, direkt nach dem Abi. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt oder so. Aber dann wurde sie gefragt, so wie das eigentlich ist mit dem Nationalsozialismus und,
yeah,
und wie alt Hitler denn jetzt so ist.
Ja, ja, Wahnsinn.
Und
ansonsten, Christian,
ja,
wollte ich gerne mit dir mal über ein Thema sprechen. Ich weiß nicht, ob du etwas hast, aber ich würde gerne mit dir über was sprechen.
Ich habe nicht. Ich hole mir ganz kurz eine Cola.
Hol dir mal eine Cola.
Sprich laut, ich hole dich.
Jetzt kannst du mir auch eine mitbringen, Christian, weil ich habe heute tatsächlich Cheat Day am Sonntag. Das heißt, Leute, falls ihr es nicht wisst, ich ernähre mich wirklich sehr, sehr, sehr gesund und ich bin auch ein Vorbild in all diesen Aspekten. Ach so, ja, und eine Sache noch, Christian. Ich habe jeden Abend getrunken und ich merke, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann das nicht.
Was? Hältst du es nicht mehr aus, jetzt nicht zu trinken?
Alkohol. Es gab da den White Russian, den sie aber nur als White Ukrainian ausschinken.
Echt?
Ja, sie haben gesagt, no Russian.
Ich White find, Ukrainian. Ehrlich gesagt, den Begriff auch ein bisschen rassistisch.
Aber ja, und dann Daiquiri haben Matze und ich für uns entdeckt. Und ich halte es auch gar nicht mehr aus mit Alkohol. Wollte ich nur sagen. Also Christian, ich möchte mit dir über Folgendes sprechen.
Ja.
Gestern hat am Hauptbahnhof Hamburg, oder
vorgestern ja,
eine Frau, die sich, die glaube ich einen Tag vorher aus der geschlossenen Anstalt kam,
ja,
eindeutig in einem psychischen Ausnahmezustand war, hat am Hamburger Hauptbahnhof um sich gestochen.
Ja.
17 Leute verletzt.
Ist jemand gestorben eigentlich? Weiß man das schon?
Ich glaube, es ist, also stand jetzt niemand gestorben.
Ja.
Um Gottes Willen, hoffentlich ist das am Sonntag, wenn der Podcast kommt, auch so. Und ich habe darüber nachgedacht, ne, weil die Frau natürlich weggesperrt ist. Ganz traumatisierende Sachen, die da passiert sind. Und ich habe darüber nachgedacht, dass wir halt eigentlich immer von Konsequenzen reden. Ne? Also wäre das jetzt ein Islamist gewesen, hätten wir gesagt, ja, es gibt zu viel Migration, der Islam in Deutschland, die müssen alle raus und was auch immer. Wären es irgendwie Linke, die irgendwas gemacht hätten, hätte man gesagt, so, ja, linke Gewalt, bei rechter Gewalt habe ich immer ein bisschen das Gefühl, es wird von Einzel...
Linke Gewalt ist das Gefährlichste.
Genau, so, ne, wenn ein Auto brennt oder eine Mülltonne. Aber bei rechter Gewalt habe ich immer ein bisschen das Gefühl, das wird dann immer so sehr bagatellisiert und zu einem Einzelfall erklärt. Aber was wir irgendwie nie machen, ist, dass wir darüber reden, wie unsere Welt und unsere Gesellschaft und unser Miteinander die Menschen krank macht. Und wir haben mal darüber geredet, glaube ich, auch wie bei Corona, also wie die Nachwirkungen von Corona immer noch Leute auch in unserem Umfeld irgendwie haben entgleisen lassen. Mhm. Und sie sind immer noch nicht zurückgekommen. Also also ein sehr gutes Beispiel habe ich dir mal erzählt von jemandem, der sehr nah mit uns war, der auch durch Corona, ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, der auch durch Corona irgendwie komplett, den wir verloren haben.
So, ja,
und der auch nicht zurückgekommen ist. Bei uns
ja auch so.
Und man kennt es ja, ich habe gestern eine Story dazu gepostet und es war krass, wie viele Nachrichten ich bekommen habe. Und vor allem von Leuten, die sagen, ja, mir geht es auch wirklich schlecht und ich suche seit 1,5 Jahren eine Therapiestelle, einen Therapieplatz. Mir wurden irgendwelche Psychopharmaka verschrieben. Ich wurde von Institution zu Institution, von Arzt zu Arzt geschickt, aber mir hilft keiner. Und immer wenn ich von missglückter Welt rede, ne, rede ich eigentlich auch genau von dieser Welt, die uns alle verrückt und wahnsinnig werden lässt. Und bei dem einen oder der einen ist es dann halt so, dass sie, keine Ahnung, sich zurückziehen und irgendwann wie Nerds in ihren eigenen Wohnungen vor die Hunde gehen. Und bei anderen ist halt irgendwann der Hilfeschrei. Ich meine, das ist ja ein Hilfeschrei, wenn du rausgehst. Ich will das jetzt in keiner Weise irgendwie rechtfertigen. Ja, normal. Aber es ist ja ein wahnsinniger Hilfeschrei, wenn du irgendwann rausgehst und das Gefühl hast, der einzige Weg gesehen zu werden und irgendwie ja wahrgenommen zu werden, ist, dass du so etwas Grausames, Schreckliches machst. Und ja, ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass du das Gefühl hast, ich muss anderen Menschen diese Verletzung, die ich mir jeden Tag beibringe, die diese Welt mir jeden Tag beibringt, ich muss die anderen Menschen mitbringen. Und ich frage mich oder ich frage dich, siehst du einen Ausweg aus der, oder ist die Welt einfach immer schon so gewesen? Ist die Welt durch diese Multiplizierung, durch soziale Medien und dadurch, dass alles so nah ist, noch einmal ein Stück weit missglückter und grausamer für uns geworden? Und wenn ja, wie kommen wir da raus und wie schaffen wir es, diesen Menschen zu helfen und sie aufzufangen? Und, letzte Frage noch, sorry, dann bin ich fertig. Ist es auch ein westliches Phänomen, weil bei uns die Familie und die Gemeinschaft so verloren gegangen ist?
Also ich habe mir da auch tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, was total schwierig ist, ist jetzt, also ich verstehe den Ansatz, wenn du sagst, psychisch Kranke, die dann vielleicht einfach nicht gesehen werden wollen, und dass dann so ein Hilfeschrei ist, die letzte Aufmerksamkeit und dann irgendwie so Grausamkeiten zu begehen.
Ich glaube schon, dass sie gesehen werden wollen.
Genau, ich meine nur, ich finde es total schwierig, da im dem Einzelfall das jetzt darauf zu schließen, weil man noch gar nicht genug weiß über die Frau. Ja. Was genau hatte die für ein psychisches Problem? Vielleicht saß die auch in der Klapse, weil sie früher, keine Ahnung, Katzenbabys zerschnitten hat als Kind.
Ja.
So, also du weißt, was ich meine, ne? Aber, ja, ich verstehe auch, was du
sehr
meinst.
Sehr extremes Beispiel, jetzt immer wieder typisch, aber...
Genau, weil ich möchte ja auch nur gesehen werden. Nein, ja. Worüber ich nachgedacht habe, ist... Mich hat das sofort erinnert an etwas, was ich ein paar Tage vorher gelesen habe. Da ging es um ein paar junge Journalisten, die so einen Selbstversuch gemacht haben, wie schwierig es ist, in Deutschland einen Therapieplatz zu bekommen. Und eine Journalistin hatte berichtet, dass sie insgesamt 17 Stunden in der Warteschleife hing von diesem 116, 117, diese Notfallnummer. Und nach insgesamt 17 Stunden dann ein Gespräch hatte für einen Therapieplatz und dann was angeboten bekommen hatte, ich glaube 20 Wochen in der Zukunft, was schon als schnell eingeschätzt worden ist.
In 20 Wochen?
In 20 Wochen Therapiestart, genau.
Wenn es dir jetzt schlecht geht.
Genau, nach 17 Stunden in der Warteschleife. Das Problem, was ich jetzt dabei habe, und damit beantworte ich gerade noch nicht deine Fragen, von denen ich gar nicht weiß, ob ich sie beantworten kann, aber das, was ich mich da jetzt gerade frage, ist, wie willst du sowas lösen? Weil es ja jetzt nicht so ist, dass ich glaube nicht, dass in einem Land wie Deutschland, was natürlich seine Probleme hat im Gesundheitssystem, aber es jetzt nicht so ist, dass man versucht, kategorisch Leuten Therapieplätze wegzunehmen. Genau, es gibt einfach zu wenig. Das heißt, ich wüsste nicht mal, auf wen ich mit dem Finger zeigen will. Natürlich wäre die erste Reaktion zu sagen, das Gesundheitssystem, diese Regierung, lass uns alle hängen. Aber ich frage mich, wie willst du es denn lösen? Also wir haben einfach einen unglaublich großen Jobmangel in dem Bereich. Ist hier vielleicht auch das Problem, dass man vielleicht bestimmte Leute, die aus anderen Ländern zu uns kommen und die inzwischen Deutsch sprechen und die Therapien machen könnten, nicht Taxi fahren lässt, sondern arbeiten lässt? Mm. Ist das vielleicht eine Lösung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Aber ich weiß gar nicht, wie man es lösen soll. Und ich glaube, um zu deiner Frage ganz kurz zu kommen, ich glaube nicht, dass es nur ein westliches Problem ist. Ich glaube einfach, dass es hier sichtbarer wird. Und ich sage mal, je reicher ein Land ist, umso mehr werden solche Probleme sichtbar, weil du dich nicht, guck mal, ich glaube, in Syrien zum Beispiel, die sie gerade in so einem Status sind, wo sie sich versuchen, wieder aufzubauen, da hat man ganz andere Probleme, glaube ich, also viel, viel größere Probleme, als sich zu fragen, wo bekomme ich einen Therapieplatz.
Genau, es hat schon was erste Weltenmäßiges.
Genau, ne? Und das andere ist halt, ich glaube auch nicht, dass es früher besser war. Wir hatten schon mal drüber geredet. Ich glaube, es ist einfach heute sichtbarer durch Social Media und ich glaube, im Mittelalter gab es nochmal ganz andere Probleme. Aber ich frage mich, wie soll man es lösen? Und der soziale Aspekt der medialen Reaktion will ich gleich auch nochmal mit dir drüber sprechen. Das ist noch ein anderes Thema, was das für Wellen losgetreten hat.
Ich erzähle dir mal jetzt, das ist eine sehr, sehr, sehr persönliche Sache, die ich, die mir eigentlich auch ein Stück weit unangenehm ist, weil ich immer so groß geworden bin, dass es irgendwie Schwäche zeigen ein großer Fehler ist. Aber ich erzähle eine Sache und es war auch während Corona. Ich bin gerade Papa geworden. Ich bin, Digga, es ging Corona los. Man wusste nicht mehr, das darf man ja auch nicht vergessen, man wusste einfach nicht mehr, wann geht es los.
Wann ist Rosa geboren? 21, 20?
Im Januar 20.
Ach, stimmt.
Genau, es ging genau los und ich war sehr, sehr, sehr überfordert mit der Situation und habe dann so psychosomatische Geschichten entwickelt, die mich sehr mitgenommen haben. Und ich war irgendwann, ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe unfassbare Unruhezustände, auch so Panikattacken gehabt. Und ich war irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, ich brauche irgendwie Hilfe. Und ich habe dann, ich glaube auch ein oder zwei Tage versucht, mir irgendwas zu organisieren und wurde überall abgelehnt.
Und nee, aktiv abgelehnt?
Es gibt keine Chance, nee, wird nichts, geht nicht, okay. Keine Dings. Und ich meinte sogar, ne, weil eine Sache, die ich zum Glück hatte noch, war ein bisschen mehr Geld als andere vielleicht, dass ich das auch zahlen wollte. Ich meinte, ich zahle das selber, kein Problem. Ja, nur privat, ich bin Kasse, aber ich würde es selber zahlen. Nee, auf gar keinen Fall. Und dieses Gefühl aus dieser absoluten Ohnmacht heraus, dann noch abgelehnt zu werden, und sozusagen auch nicht gesehen zu werden. Das hat das alles noch doller gemacht. Ja, und dann habe ich, wie ich es schon einmal in meinem Leben viele Jahre vorher gemacht habe, habe ich mich selber wieder auf die Beine gestellt. Und wie ist das am besten passiert? Wirklich durch meine Freunde, Digga. Und dadurch, dass ich Sachen gemacht habe und dass ich Musik geschrieben habe. Und unser Song, sage ich dir ganz ehrlich, Schwarz, Tod, Gold, das war für mich Therapie. Ja. Ich wusste, ich brauche ein Projekt jetzt gerade. Und deswegen
war das in dem Jahr auch?
Das war im August, haben wir dann das Video gedreht. Das war wirklich eine meiner dunkelsten Zeiten und genau diese Sachen haben mich da rausgeholt. Und ich habe halt gemerkt, dass dieses Gemeinschaftsding mit anderen, dieses Rausgehen, dieses eine Familie haben, mich am Ende gerettet hat oder mir geholfen hat, mich selber zu retten. Und deswegen glaube ich schon, dass es Sachen gibt, die man besser machen kann. Du brauchst halt nicht immer diesen ausgebildeten Psychologen oder die Psychologin, die da sagt, okay, erzähl mal, ah, das ist spannend. Also in solchen Ausnahmesituationen weiß ich gar nicht, ob dir eine Tiefenpsychologie, die nochmal in den tiefsten Schubladen deiner Kindheit gräbt, ob die dir irgendwie weiterhilft oder ob du einfach, Digi, eine Sporthalle zweimal die Woche reicht, wo 3-4 Leute sind, die ein bisschen fit sind. Studenten,
also Studentinnen. Sozialarbeiter
quasi. Mit Essen, mit Trinken zusammen und einfach für 2 Tage die Woche eine Gemeinschaft haben, in der eine gute Zeit geschaffen wird.
Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich aussieht, weil wenn du jetzt mal, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sowas als Krankenkassenleistung getragen werden muss eigentlich, weil eben nicht jeder sich das dann leisten kann, weiß ich gar nicht, wie das rechtlich ist, ob sowas überhaupt geht. Weißt du, dass jetzt eine Krankenkasse rein juristisch gesehen Geld geben kann für solche, ich sag mal, sozialen Gruppen, Gruppenveranstaltungen von Leuten, die vielleicht gar nicht die Qualifikation haben, die sie rechtlich bräuchten. Ich versuche mich gerade zu fragen.
Das ist sehr technisch, glaube ich. Ich glaube, dass es am Ende gar nicht so ein großer Aufriss ist, was zahlt die Kasse,
wer zahlt. Du redest gerade von einer typischen Selbsthilfegruppe eigentlich.
Ja, ich rede im Sinne einfach von, keine Ahnung, Digga, die Stadt Hamburg hat doch bestimmt Kapazitäten an Menschen, die so etwas machen könnten, Örtlichkeiten. Und am Ende ist es ja nicht mal nur, ey, ihr müsst alle zahlen, sondern, hör mal zu, dir geht's nicht gut, aber du bringst einen Kartoffelsalat mit.
Nee, wer zahlt quasi, dass die Turnhalle aufgemacht wird am Sonntag von der Grundschule an der Hauptstadt.
Ich glaube, das ist mit sehr wenig Geld zu machen und ich glaube mit sehr viel Goodwill und ich glaube, dass genau dieses Gemeinschaftsgefühl viele Menschen retten kann. Und weißt du, wenn du zum Beispiel in die Türkei gehst, wo sehr viele Leute einfach alleine leben sich nicht leisten können. Du siehst trotzdem weniger Bettler auf der Straße. Das liegt einfach daran, dass die Familie diese Leute aufnimmt und auffängt. Und in Deutschland haben wir das nicht. Also du hast eine Familie, wir haben irgendwie alle eine Familie, aber es gibt eben Leute,
die haben keine
Gemeinschaft, die sie auffängt. Und ich glaube, dass das auch ein Problem des Kapitalismus und der Gesellschaft, in der wir leben, ist, nämlich auf, ja, Kinder kannst du dir nicht leisten, weil du willst ja nach ganz oben, ist voll teuer, du musst hart arbeiten, du musst Ellbogen, irgendwie Gemeinschaft ist nicht so wichtig, wie es zu schaffen und besser zu sein als andere. Das ist ja ein bisschen der Spirit. Plus dazu das Gefühl, was von diesen ganzen Selbsthilfe-Coaches und diesen ganzen Leuten mitgegeben wird, dass es nicht nur, dir geht's schlecht, sondern es ist auch noch deine Schuld, wenn es dir schlecht geht, weil du hast nicht geschafft, dich selber zu optimieren, dir selber dein Brain zu hacken.
Ja, ist doch so.
Ne? Was ist denn los, du Versager?
Reiß dich mal zusammen.
Genau. Unglück ist ein gewähltes oder seelisches Unglück ist ein selbstgewähltes, selbstverursachte Schwäche so. Und verstehst du? Und ich habe einfach das Gefühl, dass es nicht nur um so technische Sachen geht, wie machen wir das mit der Krankenkasse, wer schließt das auf, sondern wie schaffen wir es, einen Spirit in der Gesellschaft zu schaffen? Und das hat auch mit uns zu tun. Es ist nicht immer auch das, wie mit Demokratie ist. Wir können uns nicht immer darauf verlassen, dass das jemand oben für uns regelt, sondern das hat auch mit uns zu tun. Wie können wir Gemeinschaft schaffen, die es hilft, solchen Menschen, lange bevor sie so verzweifelt und so wahnsinnig geworden sind und so verrückt geworden sind, dass sie mit dem Messer wahllos auch um sich rumstechen, wie schaffen wir es, solchen Menschen eine Gemeinschaft zu geben?
Weißt du was? Wir haben nicht die Chance, ganz Deutschland zu verändern oder inspirieren, das zu tun oder die Welt. Aber du und ich, alleine, wo wir jetzt hier gerade sitzen und durch die Musik, die wir machen, wir haben eine Reichweite und können Leuten Ideen geben. Und während du gerade so gesprochen hast, habe ich mir gerade vorgestellt, das, was wir haben als unsere kleine Gemeinschaft oder die Gemeinschaften, die, eure ganzen Fans, eure Sippschaften, bei uns die ganzen Fans, die Lord of Lost Fanclub und diese ganzen Gruppen, die es gibt, was ich mich gerade frage, vielleicht fühlt sich ja die eine oder andere Person inspiriert, was zu machen, was nicht eine spezifische Selbsthilfegruppe ist gegen, ich sag jetzt mal, für Heroinabhängige, für Alkoholiker, für Betrogene, keine Ahnung, sondern ich stelle mir gerade Folgendes vor. Wie schön wäre das denn, wenn unsere Leute, und das sind zusammengenommen sehr, sehr viele, sich hinsetzen und sagen, ja, ich wohne in, keine Ahnung, Leipzig. Und ich habe jeden zweiten Sonntag Zeit und habe vielleicht irgendwo einen Raum und man macht einfach eine, ich sag mal Arbeitstitel, lass uns reden.
Ja, oder eine Menschlichkeitsgruppe
so, einfach genau. So. Genau, aber es geht einfach nur darum, egal was, man kommt zusammen für ein, zwei Stunden und man redet.
Ja.
Für die Leute, die niemanden haben zu reden. Vielleicht ist das tatsächlich etwas, was man vorantreiben kann, was wir in unserer kleinen Welt, die wir um uns herum gebaut haben, mit unseren Leuten hier, vielleicht versuchen kann.
Ja, ich meine, also
wie geil wäre das?
Die missglückte Welt-Sippschaft und die verschiedenen Sippschaften, die ja teilweise ein schwieriges Image und ein Standing hatten, das ist genau das. Und das ist etwas Wunderschönes. Also Leute aus ihrer Stadt, die sich über die gemeinsame Band, die erstmal so die Connection ist, kennengelernt und eine Gemeinschaft gebildet haben. Ja,
aber ich rede wirklich von regelmäßigen Treffen.
Ja, genau. Und ich will damit nur sagen, und da ist es ja am Ende nichts anderes auch gewesen. Ne? Es sind dann Leute, manche sind dann aus diesen Sippschaften wieder raus und haben trotzdem ihre Freundschaft bewahrt. Und ich glaube, dass genau das ist, also was du sagst. Also das Gefühl, wenn du eine spezielle Band hörst, ob das jetzt Lord of the Lost ist oder Swiss und die anderen. Das Lebensgefühl ist ja schon in vielen Sachen oder der Wertekompass ist sich in vielen Sachen schon mal ähnlich. Ne? Das heißt, Leute, die sich über eure Band kennenlernen.
Man ist sich schon mal einig und mag sich
in gewissen Sachen, ja. Sagt man, ey, das Lebensgefühl, was die vermitteln, dem fühle ich mich irgendwie verbunden oder das repräsentiert die Art und Weise, wie ich die Welt fühle. Und natürlich entstehen darüber Freundschaften und das war und ist bei uns auch so. Und ich glaube,
Familien teilweise entstehen oder sowas.
Das ist natürlich, mega geil. Natürlich. Also, Digi, es gibt einfach Leute, die sich kennengelernt haben. Mir hat jetzt zum Beispiel auch gerade wieder eine aus den Sippschaften geschrieben, die jetzt nach Hamburg gezogen ist. Und ganz witzig gesagt hat, viele Grüße an Lou, und gesagt hat, ey, letztes Jahr auf der Aftershow habe ich hier in dieser Adresse geschlafen bei einem Kollegen aus Hamburg.
Ja.
Jetzt sind wir zusammen und ich bin hier eingezogen. Das ist jetzt meine Klinik. Also verstehst du? Und das sind so Sachen, wo ich denke, so, das macht mich in dem Moment so glücklich, weil ich merke, also A, merke ich, dass Leute unsere Stadt auch genauso lieben, wie ich sie liebe, und merken, dass das hier ein guter Ort ist, und es hat sie zusammengebracht. Und ich glaube, dass man das als Musiker eh macht. Ne? Ja. Man bringt Menschen zusammen, die sich auf Konzerten kennenlernen und treffen. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass der allgemeine Zeitgeist und das Bewusstsein von uns allen, nein, es sind eben nicht immer nur die da oben zuständig für etwas klären. Also keine Ahnung, Bro, jetzt ganz doof gesagt, mein bester Kumpel ist Hausmeister, jetzt als Beispiel, ist er nicht, aber Hausmeister von der Schule und fragt so, ey, wir würden gerne zwei Tage.
Ich bin kein Hausmeister von der Schule.
Wir würden gerne zwei Tage die Woche einfach Basketball machen, ja, für jeden und jede, die Bock darauf haben. Ne? Also, oder wenn du hier vom Kiez die Jungs siehst, vom Silbersack Hood Gym, so, weißt du, die einfach draußen Sport gemacht haben.
Aber weißt du, genau da ist das Problem, weil ich weiß ganz genau, und ich will da jetzt kein Miesepeter sein, aber ich weiß ganz genau, der Hausmeister von dieser Schule, der wird sagen, ja, aber wenn sich dann einer verletzt beim Basketball und versicherungstechnisch und das ist ein öffentliches Gebäude und die Schule und bla. Ich glaube, das ist etwas, was die da oben vielleicht machen könnten für uns, dass es, und die uns hier unten leichter machen, solche Arten von Treffen auch zu machen, weil ich glaube, dass es ganz häufig genau an so einer Logistik-Scheiße scheitert. Etwas, wo in den 70ern keiner drüber nachgedacht hätte. Genau. Aber jetzt eben schon.
Aber es hat auch mit, und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Teil unserer Zeit, wir fühlen uns so hilflos und vergessen, dass wir eine gewisse, es gibt da dieses schöne psychologische Wort, Selbstwirksamkeit haben. Und natürlich auch eine Selbstverantwortung.
Selbstwirksamkeit heißt,
dass ich selber auch in der Hand habe, etwas zu bewirken, verstehst du? Bei mir selber, bei anderen. Und ich glaube, dass es dann halt auch einfach darum geht zu sagen, so, ey, hör zu, ich kann jetzt immer, also wenn ich mir dann das Bein breche beim Basketball, natürlich kann ich sagen, ja, aber die Halle, die ist auch nicht gut gesichert und dies und jenes und bla bla bla. Oder ich kann sagen, du, ich bin zum Basketball gegangen und ich habe mich verletzt. So eine Sachen passieren.
Aber in unserer privilegierten Welt sucht häufig die Person, die sich dann beim Basketball verletzt, dann doch nach demjenigen, der dafür aufkommt.
Jeder Einzelne von uns muss in seinem Kopf, so wie er ein Demokrat und eine Demokratin sein muss und dafür kämpfen muss, muss jeder und jede von uns auch sich bewusst sein, dass wir selber Verantwortung für unsere Entscheidungen und für das
tragen. Das sehe ich auch. Erzähl das den 90%, die laut draußen.
Ja, also Christian, das ist nur mein Ansatz, den ich habe. Natürlich weiß ich, dass das hier auch in Deutschland nochmal anders ist und dass die Leute sich ja auch irgendwie ein Stück weit in dieser Regel und Pflichtenhängematte irgendwie auch suhlen, weil sie dich auf eine Art ja auch beschützt und paralysiert.
Andere finden Bürokratie auch richtig geil.
Und du anderen Schuld geben kannst. Ja, auf der anderen Seite, hat ja auch, finde ich, Precht ganz gut in unserem Lieblingspodcast Lanz und Precht, obwohl ich in letzter Zeit mit manchen Sachen mit Precht gar nicht so einverstanden war, muss ich sagen. Aber ganz kurz.
Ist doch scheißegal. Man muss doch nicht nur sich Sachen anhören, mit denen man einverstanden ist.
Nein, ich will nur sagen, eine Sache, die er schön gesagt hat, jetzt habe ich es vergessen, Digga. Was habe ich eben gesagt davor?
Soll ich zurückspulen?
Nee.
Es ging um Beinbrechen, Turnhalle, Selbstwirksamkeit.
Ich habe es jetzt verloren, was ich sagen wollte. Es ist auch egal. Auf jeden Fall finde ich, ist es total wichtig, dass wir uns ein bisschen bewusst werden, dass wir auch unser Leben in der Hand haben und gewisse Sachen entscheiden können und dass das natürlich auch immer die Gefahr oder das Risiko birgt, dass wir Fehler machen und dass es uns wehtut, für die wir halt niemand anders verantwortlich machen können.
Ja, ich sehe das wie du. Das Problem ist einfach nur, dass es so unglaublich viele da draußen gibt, die raffen das nicht. Die suchen immer nach jemand anders, der schuld ist.
Ja.
Und das ist eine ganz schöne Überleitung nochmal kurz zum Thema zurück zu der Messerattacke.
Ja.
Das Ding ist, ich war die letzten 2 Tage auch unterwegs mit ein paar Leuten und dann ging es darum, dann haben wir auch darüber diskutiert und dann ging es eben um die Reaktion auf Social Media zu dieser Messerattacke.
Ja.
Und was ich so ultra krass finde, es ging natürlich erstmal los, als dann gesagt worden ist, ja, eine Deutsche.
Mhm.
Und dann waren natürlich die Kommentarspalten voll mit, na klar war das eine Deutsche.
Ja, ja.
Ja, von wegen eine Deutsche, vielleicht eine Passdeutsche. Schönes Wort übrigens, auch nicht gehört. Eine Passdeutsche, aber die kommt doch von, keine Ahnung, aus irgendwas Ukistan.
Ja.
Und dass einfach erstmal aus der rechten Ecke davon ausgegangen wird, nein, es muss natürlich wieder der böse Ausländer gewesen sein, der Islamist, es muss irgendwie, es kann keine deutsche Person gewesen sein.
Ja, ja, weil deutsche dann, Personen sind alle gut und alle.
Genau. Und als es dann losging, dann kam ein weiterer Spiegelartikel über die, es gab einen 19-jährigen Syrer, der heißt Mohammad al-Mohammad auch
der
noch.
Der dazwischen gegangen
ist. Der hat sie aufgehalten. Ich weiß nicht genau wie. Wie gesagt, ich habe es nicht alles selber gelesen. Es war in einer Gruppe mit Leuten eine Diskussion. Also Hörensagen, falls irgendwelche Fakten nicht stimmen. Sorry. Auf jeden Fall anscheinend irgendein Syrer, der die aufgehalten hat. Ein 19-jähriger Dude. So. Und dann ging es darum, dass dann die Kommentare losgingen. Ach, das ist doch alles gescriptet.
Hm.
Als ob das jetzt ein Syrer war. Und vielen Dank für den einen guten Syrer, den wir hier in Deutschland haben.
Ja.
Und was ich so krass finde daran, ist, dass ich daran wieder gemerkt habe, und jetzt reden wir schon wieder darüber, und manchmal kotzt es mich an, dass wir so viel darüber reden müssen, aber dass es so viele Leute gibt in diesem Land, wo auch völlig egal, was es für Gegenbeispiele gibt. Es wird immer so hingedreht und hingewendet und als Lüge ausgelegt von denen da oben und von der Lügenpresse, dass es immer wieder so ins Bild passt, dass wir guten, reinen Deutschen die einzig Richtigen sind und die ganzen bösen Ausländer von draußen diejenigen sind, die unsere Welt kaputt machen.
Und darf ich dir da auch nochmal eine Wahrheit zu sagen, die wir als Deutsche uns auch einfach gefallen lassen müssen? Es gab ja auch vor Jahren mal ein Somali oder so in der Fuhle in Barmbek ausgeflippt und hat um sich gestochen. Es waren auch türkischstämmige Taxifahrer und Jungs, die den gestellt haben. Auch der eine Amok-Typ war auch ein irakischer Taxifahrer oder so. Man muss auch einfach sagen, wenn wir wieder von Selbstwirksamkeit reden, wenn Menschen immer sagen, ja, die Ausländer, die machen immer so viel Scheiße. Man muss aber auch sagen, ey, Leute, es sind immer die Menschen oder meistens mit ausländischen Wurzeln oder Geflüchteten, die auch mehr Zivilcourage haben. Ja, ihr alle habt genau die gleiche Möglichkeit, in diesem Moment mutig zu sein und in diesem Moment die Initiative zu ergreifen und das Recht, was euch so wichtig ist, zu verteidigen, auch mit eurem eigenen Leben. Und es ist okay, wenn Leute das nicht machen und sagen, das ist mir zu wild, aber man muss sich auch bewusst sein, dass unsere Gesellschaft viel ängstlicher ist auch und viel feiger in vielen
Aspekten. Ich weiß selber nicht, wie ich reagieren würde, wenn da...
Also in vielen Aspekten auch, als geflüchtete Menschen oder Menschen mit einem ausländischen Background. Die sind einfach aufgrund auch ihrer Sozialisation einfach auch haben sie mehr, bringen sie oftmals, natürlich immer nicht alle so, mehr Zivilcourage mit. Und das muss man sich auch gefallen lassen. Und das hat mir mal ein Freund erzählt, zum Beispiel in Frankreich ist, wenn du in der Bahn Unrecht mitbekommst oder so und die Zeitung hochmachst und nicht hilfst, das ist nicht auf Java schlau, sondern das wird als eine Art Sünde auch gesehen. Ne? Also keine Zivilcourage wird als etwas Niederträchtiges ja. gesehen, weil man sagt, wie kannst du nicht helfen? Und ich finde, auch das müssen die Menschen hier sich mehr gefallen lassen, zu sagen, ja, es gehört halt als Mensch auch dazu, auch wenn wir so eine durchzivilisierte Gesellschaft sind, manchmal musst du mutig sein und manchmal bricht sich das Leben auf ein etwas Existenzielles runter und das ist, dass du für dein Leben oder für das Leben anderer Menschen auch mal kämpfen und riskieren musst. So, und da kommen dann auch die, wo war denn die Polizei? Bro, die Polizei wird nie überall immer sein können.
Ja, vor allen Dingen nicht innerhalb von, ich meine, wie schnell hast du mit einem Messer 18 Leute verletzt? So. Wie schnell soll denn die Polizei da sein?
Und das ist auch eine Sache, die ich so, das wahrscheinlich werden jetzt die Leute sagen, oh mein, bist du ein schlechter Erzieher. Sag ich immer zu Rosa, wenn sie so, ja, dann habe ich das gepetzt. Ich sag, Schatz, bitte auf zu petzen. Ich sag so, es ist wichtig, es wird im Leben Situationen geben und das ist jetzt nicht nur gewalttätige Situation oder so, auch im Beruf oder was auch immer du machen willst, wo du für dich selber aufstehen musst. Verstehst du?
Ja.
Du musst selber für dich aufstehen und selber selbstwirksam sein. Verstehst du? Und es wird nicht immer jemand da sein, der dir helfen kann und der dein Recht für dich durchsetzt, sondern du musst lernen, das selber zu können. Und ich glaube, wir sollten uns mehr dazu auch ermutigen und auch darauf berufen, auch untereinander zu sagen, nein, das musst und kannst du selber machen. Und ich, also ich habe, es ist lustig, ich habe mit Lee, unserem gemeinsamen Freund, gestern darüber geredet und er meinte so, das war auch mein Gefühl, natürlich kann man immer viel reden, aber Dicky, ich hätte doch die alten Barschlägerei-Skills rausgeholt, irgendwelche Mülleimer geworfen, irgendwelche Koffer geworfen, versucht die Person ins Gleisbett irgendwie zu...
Stelle ich mir auch gerade so vor,
also aber, das aber
wenn,
jetzt
man, wenn man in der Situation selber ist, kann ich von mir nicht sagen,
ja.
Also ich bilde mir ein, ich hätte den Mut gehabt, was zu tun, aber in der Situation selber, unter den Adrenalin, weiß man nicht, überwiegt die Angst, überwiegt der Mut, super schwer zu sagen.
Also 100%. Ich kann es nur bei mir immer, die Situation, wo ich sehr, sehr viel Angst hatte, bin ich meistens... ultra brutal geworden.
Es geht ging bei mir in beide Richtungen. Entweder so schnell weg, wie es ging, oder...
Fight or flight, sagt man ja auch.
Genau. Das ist
ja
also, so. Also dazwischen gab es nie was. Ich habe in solchen Situationen nie irgendwie daneben gestanden und mal so ein bisschen überlegt, sondern entweder war ich mittendrin oder raus.
Natürlich. Und es geht jetzt überhaupt nicht darum, Swiss und Harms irgendwie als absolute Helden zu versuchen. Keine Ahnung. Ich will nur sagen, Leute, wir haben alle Verantwortung, auch für unsere Gemeinschaft und für uns selber. Und wir können nicht immer darauf bauen und hoffen, dass das andere für uns machen. Und das fängt dabei an, dass wir sagen können, ey, wir können auch was in unserer Gesellschaft verändern, indem wir Menschen einmal oder zweimal die Woche eine Gemeinschaft bieten, die keine haben.
Ich finde, dieses Lass uns reden ist eine total schöne Geschichte. Das müssen wir irgendwie versuchen, nach vorne zu treiben. Ist eigentlich ein tolles Schlusswort von dir, aber ich würde gerne noch eine Sache anschließen, nochmal kurz über die Kommentare zu sprechen, die es dann so bei Social Media gibt, unter solchen, selbst bei Spiegel und Tagesschau, wo du denkst, das lesen doch Leute, die verstehen, was da steht. Das erinnert mich an eine Situation von vor 2-3 Jahren oder so, irgendwo in der S-Bahn. Da gab es irgendwie Stress.
Ja.
Und das waren dann natürlich wieder die Ausländer in Anführungszeichen gegen irgendwie so einen alten deutschen fetten Sack, der da saß, der sich gestört gefühlt hat. Und dann ging es darum, dass er zu den zwei Jungs oder drei Jungs, ich weiß nicht mehr, meinte, hey, ihr scheiß Türken, bla bla bla. Und dann meinte der so, hey, wir sind Syrer. Und der Typ dann sagte, Türken, Syrer, irgendwas mit Ü.
Ja.
Und dachte ich so, und da war ich dann wieder beim Thema, da war ich wieder beim Thema Bildung und Weitsicht und die Syrer, irgendwas mit Ü.
Ja.
Ja, also das hat mich irgendwie, also immer wenn ich diese Kommentare lese, wo dann die wieder die deutschen Meckerkartoffeln, die alles besser wissen, über die bösen Syrer mit Ü sprechen, da muss ich mal dran denken.
Eigentlich fest ist ein Shirt, was wir im Shop haben übrigens, zu sehr, sehr günstigen Preisen. Wenn ich jetzt mal Werbung in einer Bücherbildung Barrikaden. Fest ist eigentlich
ganz Bücher, gut. Siehst du wieder irgendwas mit Ü?
Ne? Bücher, nehmen wir das immer mit Y, Bücher.
Ah, so das ist geil. Bücher.
Ja, also Bücherbildung und Barrikaden. Und die Barrikaden heißt, dass du halt auch für dich selber irgendwie auch manchmal in einer physischen Art und Weise kämpfen musst und für andere. Und ich glaube, das gehört alles zu einem selbstbestimmten, selbstwirksamen, um diesen Begriff jetzt nochmal richtig tot zu reiten, Leben. So, dass wir uns dessen bewusst sind.
Ach, das ist Bücher, Bilder. Ich dachte, da steht Bier, Bumsen, Barrikaden.
Bilder, Bilderberger, Bücher, Bauhäuser, Barrikaden.
Ja,
Christian, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich glaube, das könnte uns sogar nochmal beschäftigen.
Ja, definitiv.
Und ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Wahrscheinlich bist du ja jetzt im Urlaub, aber...
Prinzipiell bin ich jetzt, wenn wir Samstag gekommen sind, bin ich noch da und fahre morgen zurück und wir sehen uns dann demnächst.
Genieß die Zeit, Digi.
Danke. Tschüss.
Tschüss.